Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich, guten Abend. Die Berliner Museumsinsel scheint kein glücklicher Ort zu sein für kulturelle Prestigeunternehmungen. In direkter Nachbarschaft zum Dauerbrenner Humboldt-Forum soll eines Tages die wiederaufgebaute Schinkelsche Bauakademie stehen, als ein Forum für Baukultur. Vor 3 Jahren hat der Bundestag dafür seinen finanziellen Segen gegeben. Vor 2 Wochen wurde als Gründungsdirektor der SPD-Bundestagsabgeordnete und Nicht-Architekt Florian Pronold benannt. Diese Personalie sorgt nun für heftigen Protest. Bei Horst Seehofer als dem zuständigen Bundesbauminister ging gestern ein offener Brief ein, auch beim Stiftungsrat der Bundesstiftung Bauakademie. Unterzeichnet hat ihn eine lange Liste von Architektinnen und Architekten, Museumsleuten, Kuratorinnen und Kuratoren. Ihre Kritik? Florian Pronold sei nicht der richtige Mann für die Spitze der Bauakademie. Er könne keine einzige der geforderten fachlichen Kompetenzen aufweisen. In unserem Hauptstadtstudio verfolgt Christiane Habermals diesen Fall. Die Kritiker wenden sich an die Entscheider, an die Politik, Frau Habermals. Gibt es denn von dieser Seite schon Antworten, womöglich Rechtfertigungen für die Personalie?
Nein, das Verfahren noch einmal aufzurollen, wie es jetzt ja gefordert wird in der Erklärung, in dem offenen Brief, dazu sieht das zuständige Bundesbauministerium keinen Anlass. Das war jedenfalls die Antwort, die ich heute aus dem Ministerium bekommen habe. Und die zuständige Staatssekretärin Anne-Kathrin Bohle stand auch für ein Interview nicht zur Verfügung. Also so bleiben eigentlich eher die dürren schriftlichen Erklärungen, die wir schon gelesen haben, dass Pronold große politische und fachliche Erfahrung aus seiner früheren Tätigkeit als Baustaatssekretär mitbringe, dass eine eigens eingesetzte Findungskommission sich am Ende eindeutig und einstimmig für Pronold entschieden habe und am interessantesten eigentlich die Erklärung der Staatssekretärin Anne-Kathrin Bohle, die erzählte, Pronold habe überzeugt, weil die Bauakademie ein Herzensanliegen für ihn sei, für das er auch bereit sei, seine politische Position aufzugeben. Dass das so ist, daran wird wohl kaum gezweifelt, aber inhaltlich qualifiziert ihn das natürlich noch nicht für den Posten.
Eine Herzensangelegenheit, da könnte man jetzt keck sagen, ja, das ist schön für Pronold, aber die Fachkreise sind ja entrüstet. Kann man denn dieser Entscheidung für Pronold doch irgendwie auch eine gewisse Logik abgewinnen? Also passt diese Entscheidung ins Bild?
Naja, wenn man auf die Genese des Projektes schaut, dann fällt schon auf, dass eigentlich ähnlich wie beim Humboldt-Forum damals das Pferd wieder mal von hinten aufgezäumt wurde. Es gab erst eine Entscheidung des Haushaltsausschusses, der auf einmal 62 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Schinkelschen Bauakademie bereitstellte. Das war 2016, übrigens auf Betreiben des SPD-Haushaltsabgeordneten Johannes Kahrs, der ja bekannt dafür ist, erstmal für sein Faible für die Rekonstruktion preußischer Fassaden in Berlin, aber auch für seine Art, Politik, Kulturpolitik zu gestalten mittels Geldverteilung. Also die Entscheidung erst für die Hülle, dann erst die Frage, was denn eigentlich drin passieren soll. Das wollte man zwar diesmal vermeiden, in die gleiche Falle zu tappen wie beim Humboldt-Forum, indem man diesen sehr aufwendigen öffentlichen Beteiligungsprozess gestartet hatte über den Inhalt und auch einen Wettbewerb für das inhaltliche Programm. Aber jetzt entscheidet am Ende wieder derjenige, der das ganze Programm durchgeführt, das Verfahren durchgeführt hat, nämlich Florian Pronold. Und hier zeigt sich eben wieder das Problem, dass die Bauakademie, das Schloss, wie das Schloss als Bauprojekt gestartet ist. Es sind jetzt Baupolitiker in den Gremien, die Entscheidungen treffen und die natürlich auch die Entscheidung am Ende sehr naheliegend für jemanden aus ihren eigenen Reihen getroffen haben. Damit ist eine große Chance vertan worden, denn am Ende ist die Bauakademie eine Kulturinstitution. Mhm. Und da hätte man eigentlich einen Kulturmenschen jetzt auch gebraucht.
Ja, passt also schon in einer gewissen Weise ins Bild. Sie haben vorhin schon davon gesprochen, dass in dem offenen Brief eine Annullierung dieser Entscheidung gefordert wird. Aber man weiß, dass solche Entscheidungen selten nur zurückgenommen werden. Jetzt nehmen wir also mal an, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, Pronold bleibt. Was würde das denn für die Bauakademie bedeuten?
Also Pronold ist sicher jemand, der das Projekt sehr stark vorangetrieben hat und es sicher auch weiter vorantreiben wird. Aber wenn man sich seine bisherigen Äußerungen anschaut, dann scheint mit seiner Ernennung zumindest auch klar zu sein, dass alles auf eine historische Schinkelfassade zuläuft. Eine Entscheidung, die eigentlich noch debattiert werden müsste, denn außer dass ein Haushaltsposten im Bundestag durchgewunken wurde, gab es eigentlich noch keine Instanz, die diese Entscheidung ausdrücklich getroffen hat, auch nicht das Plenum des Bundestages. Und darüber müsste eigentlich noch debattiert werden. Wenn Rekonstruktion, dann wie viel Schinkel darf es denn sein? 3 Seiten, 4 Seiten, auch die Innenräume oder vielleicht doch erstmal auf den Inhalt schauen, auf das, was tatsächlich gebraucht wird und dann erst über die Form nachdenken. Also Historizismus, gut oder schön, aber man kann sich schon fragen, auch welches Signal geht von einer Akademie aus, die Baukultur auch Fragen moderner Urbanität thematisieren will und sich dann in ein preußisches Gewand kleidet.
Christiane Habermals, herzlichen Dank. Wir sprachen über die Kritik an Florian Pronold als Gründungsdirektor der Bauakademie in Berlin. Unverkennbar, die Stimme von Aretha Franklin. Together. 1972 ist sie bereits ein Superstar, hat zahlreiche Alben aufgenommen und dutzendmal Platz 1 der Charts erreicht. Da kehrt sie zurück zu der Musik, mit der sie aufgewachsen ist. Zwei Abende lang singt Aretha Franklin in einer kleinen Kirche in Los Angeles Gospelmusik. Die Tonaufnahme wird zum meistverkauften Live-Gospel-Album aller Zeiten. Die Filmaufnahme allerdings braucht Jahrzehnte bis zur Veröffentlichung. Amazing Grace. Heute endlich kommt der Konzertfilm auch in die deutschen Kinos. Ich frage unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus, warum hat das so lange gedauert? Regisseur war ja schließlich niemand geringerer als Sidney Pollack.
Ja, könnte man meinen, aber ich glaube, es lag schon daran, weil dieser damals noch junge Regisseur, also verhältnismäßig jung, 37, Sidney Pollack, der ist ja später bekannt geworden mit Filmen wie Jenseits von Afrika oder Tutsi, weil der zwar Fernseherfahrung hatte und deswegen wohl genommen wurde, aber er war offenbar überfordert von der Aufnahme eines Konzerts vor Live-Publikum, was ja auch eine gewisse Chaotik bedingt der Situation zumindest. Und Pollack rückte dann mit mehreren Kameras an, aber Bild und Ton waren danach dann nicht synchron. Das mag nicht an ihm gelegen haben, aber offenbar hat er in den zwei Tagen des Konzerts und des Mitschnitts die Aufnahmen auch nicht kontrolliert. Und man sieht ihn auch in dem Film übrigens manchmal im Hintergrund so ganz wild mit den Armen gestikulieren. Ja, aber es gab eben dann am Schluss keine Audiosynchronisation der Kameras. Und man hat dann versucht, das mit Lippenlesern beim Schnitt noch zu reparieren, aber vergeblich. Und das ging dann eben erst viel später mit der neuen Technik und das ist schon irgendwie auch bewegend. Ein Jahr vor seinem Tod hat dann Sidney Pollack die Aufnahmen an Alan Elliott, seinen Co-Regisseur, dann übergeben, der das alles zusammengefügt hat zu dem Film, den wir jetzt sehen können. Aber dann verhinderte nochmal Aretha Franklin aus unerfindlichen Gründen die Aufführung und deswegen konnte er erst ja, nach ihrem Tod im Jahr 2018 jetzt sozusagen herauskommen.
Ja, eine Geschichte an sich ja schon fast. Also das klingt jetzt eher nach, oder nicht so sehr nach einem abgefilmten inszenierten etwas, sondern eher nach einem abgefilmten ja, Live-Event. Hat man denn trotzdem sowas wie eine Handschrift rauslesen können von Sidney Pollack, auch wenn er selbst mal im Bild war?
Also man kann ja eigentlich in alles eine Handschrift hineinprojizieren.
Und wenn sie Chaos heißt.
Ja, ja, da ist schon was dran. Also einmal hat der Film schon die Dramaturgie eines musikalischen Albums mit Exposition, Steigerung, großem Finale und so weiter. Ich würde sagen, die Handschrift von Sidney Pollack besteht für mich darin, dass Aretha Franklin wirklich immer wieder voller tiefer Zuneigung ins Bild setzt. Also ihre Auftritte rahmt sie wie eine Königin, kadriert sie, umrahmt mit Mikrofon, mit dem Chor. Er gibt ihr Glamour. Sie leuchtet wirklich in diesem Film und er inszeniert sie eigentlich oder fotografiert sie so wie später dann auch Stars wie Tom Cruise oder Robert Redford oder Meryl Streep oder Nicole Kidman ins Bild gesetzt hat. Darüber hinaus gibt es meines Erachtens erstmal keine filmische Handschrift, aber doch im Schnitt, weil dieser Alan Elliott, der hat das Material dann 40 Jahre später ja zusammengesetzt zu einem, wie ich finde, ja wirklich ganz lebendigen Amalgam. Und er lässt zum Beispiel Momente drin, in denen die Kamera den Fokus sucht. Also diesen Live-Aspekt betont er. Das Improvisierte, das Unvorhergesehene ist drin. Mick Jagger sehen wir im Publikum sitzen. Der Gospel-Star Reverend Cleveland, der das Konzert leitet, der heult immer wieder ins Taschentuch und wir mit ihm. Also und diese kleine Kirche da im Stadtteil Watts in Los Angeles, die scheint wirklich vor Gefühlen und Lebendigkeit dann aus allen Nähten zu platzen. Und das ist ja auch eine Handschrift, das dann nach 40 Jahren zu rekreieren.
Ja, nach 40 Jahren, wir wissen ja inzwischen, was für eine Bedeutung diese Aufnahme hat, also auch die Tonaufnahme, weil wir das Album und dessen Erfolg kennen. Wenn man jetzt den Film sieht, ist das eigentlich, wie guckt man sich den an? Ist das dementsprechend erwartungsvoller? Ist das ein Zeitdokument? Wir wissen, was daraus geworden ist und jetzt gucken wir es nochmal live nach.
Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Film auf der Berlinale sah, da wusste ich gar nicht, dass dieses Audioalbum so ein Mega-Erfolg war und ist. Und dann hebt man ja einfach mit diesem ekstatischen Live-Charakter des Schnitts, da hebt man ja einfach einfach ab mit Franklin. Und zum anderen hat eben dieser Zusammenschnitt auch noch einen weiteren interessanten Effekt, finde ich, weil diese rohe, sprunghafte, spontane Filmsprache erinnert so auch an das schwarze Kino der 70er Jahre auf eine sehr ironische Weise. Also Blaxploitation-Kino, damals kamen ja Detektivfilme wie Shaft ins Kino, Blackula, Blankenstein hießen diese Filme, wo man so weiße Mainstream-Themen auf eine sehr rohe Weise ins schwarze Kino mit schwarzen Darstellern und Regisseuren überführte. Und das finde ich interessant, dass diese Sexiness und improvisatorische Offenheit dann 40 Jahre später dann wieder auftaucht.
Also in einer gewissen Weise auch ein politischer Film. Als
ich finde
Aretha Franklin die Gesangsstimme der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.
Auf jeden Fall. Und man ist auch deswegen, glaube ich, so ergriffen, weil da schließt sich auch so ein Kreis zur Bürgerrechtsbewegung. Man kann natürlich nicht umhin bei der Trauer, die ja dieses Gospel, diese Gesänge von ihr haben, dann denkt man natürlich an Martin Luther King, der 4 Jahre vorher erschossen wurde. Ihr Vater war mit Luther King befreundet und ihr Vater war auch eine große Figur der Bürgerrechtsbewegung, wurde damals von der Polizei drangsaliert. Also der ganze Kontext dieser schwarzen Community im Spannungsfeld einer Bürgerrechtsbewegung ist in dieser kleinen Kirche und in Amazing Grace präsent.
Mhm. Katja Nikodemus über Amazing Grace, diesen Konzertfilm zum legendären Album von Aretha Franklin aus dem Jahr 1972. Kinobilder, die Geschichte erzählen, die stehen in dieser Woche auch im Mittelpunkt einer Filmreihe in Köln. Da geht es allerdings um die Ereignisse der Jahre 1978-79, um die Zeitenwende in Iran vom Reich des Schahs hin zur Islamischen Republik. Revolution der Bilder heißt diese Retrospektive, die aus ganz unterschiedlichen filmischen Blickrichtungen auf die Revolutionsereignisse von damals schauen will. Lange geplant und organisiert, gefördert übrigens von der Bundeszentrale für politische Bildung, haben die aktuellen Ereignisse in Iran, die Proteste und die Reaktionen des Regimes, das alles hat die geladenen Gäste und die Gastgeber in Köln vor große Herausforderungen gestellt. Zu letzteren gehört der Filmkritiker und Kurator Armin Farsanefar, der auch bei uns im Deutschlandfunk immer wieder zu hören ist und mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Herr Farsanefar, gestern Abend hat die Retrospektive begonnen. Was hören Sie von Ihren Gästen aus Iran? Sind die Aufstände, wie das Regime es verkündet, sind die beendet?
Wir erfahren erstmal recht wenig. Die Nachrichtensperre, die Internetsperre, die wird erst sukzessive abgebaut. Und in der Tat hat die uns in den letzten Tagen und Wochen sehr eingeschränkt, sowohl was Neuigkeiten der Filmbeschaffung oder der Bereitwilligkeit der Gäste betraf, dann zu uns zu kommen. Ich muss auch sagen, die Visavergabe wird restriktiver gehandelt aus meiner Sicht als in den letzten Monaten bis Jahren, wo wir Iran-Projekte durchführen.
Spielen Kulturschaffende dann nochmal eine ganz besondere Rolle? Filmschaffende, die man doch eher eine besondere politische Meinung oder Haltung unterstellt?
In der Regel wird ja der Kulturdialog zwischen Iran und Deutschland hochgehalten von allen Seiten. Und gerade in Zeiten verschärfter politischer Fronten wäre das ja vielleicht ein Türchen, wo man einen Kontakt der Völkerschaften untereinander dann doch noch bewerkstelligen könnte. Und gerade die Filmschaffenden im Iran sind ja auch häufiger im Land selber unter Beschuss wegen zu kritischer Äußerungen. Ich erinnere, vor 3 Wochen ging eine kleine Depesche durch die Medien, dass 200 Filmemacher sich beschwert hatten über ihre Arbeitsbedingungen und da halt für Öffentlichkeit sorgen wollten.
Schauen wir auf das Programm. 40 Jahre ist die Islamische Revolution her. Welche Bilder existieren von dieser Zeit heute im, ich nenne es mal, im kollektiven Gedächtnis der iranischen Bevölkerung?
Wir haben sehr martialische Bilder, wir haben Bilder von Massenaufständen, wir haben viele Männer präsent und wir wollten all diese Bilder ein bisschen hinterfragen und gucken, ja, wie bahnte sich diese Revolution eigentlich an? Welche Rolle spielte das Kino darin? Wie war das Kino Ort, wo sich dissidentische Stimmen artikulieren konnten? Welche Rolle spielten Frauen, und zwar nicht erst nur während der Revolution, sondern tatsächlich seit Anfang des 20. Jahrhunderts, und haben ganz bewusst versucht, die öffentlich herrschenden Bilder ein bisschen zu hinterfragen und auch zu erweitern.
Und die nicht öffentlichen Bilder, die erzählen eine ganz andere Geschichte?
Ja, zwischen Erlaubtem und Zensur ist immer ein schmaler Grat. Wir zeigen 2 Filme eines großen Regisseurs. Der erste gilt als Vorbild für das künftige islamische Kino. Der zweite, nur wenige Jahre später entstanden, war sehr lange im Giftschrank der Zensur. Inzwischen ist aber auch da wieder herausgeraten. Es ist ein buntes Durcheinander der Fronten und Bilder.
Wenn Sie sagen, dass Sie einen besonderen Blick auf die Rolle der Frauen werfen, was für eine Rolle schält sich da heraus? Was sehen Sie in den Filmen?
Dass so ziemlich jede politische Bewegung im Iran, angefangen mit dem Kampf um die die Verfassung Anfang des 20. Jahrhunderts immer von starken Frauen, die sich auch aus ihrer Zeit herausgestellt haben, die sich zu Akteurinnen gemacht haben, mit begleitet und mit vorangetrieben worden ist. Und das ist so in Bildern und in Narrationen noch gar nicht so richtig erfasst, vor allen Dingen von uns vom Westen her, wo wir immer nur bestimmte sehr einfache Bilder aufgreifen.
Und diese Filme, die Sie zeigen, sind die wirklich, haben die so einen Seltenheitswert, überhaupt außerhalb des Landes gezeigt zu werden? Beziehungsweise sind das Bilder, die unser Bild von der islamischen Revolution völlig auf den Kopf stellen?
Nicht nur der Revolution, auch des Irans überhaupt. Es sind ganz große cineastische Werke, die jahrzehntelang nicht aufgeführt worden sind, die aber teilweise wirklich zum Kanon des Weltkinos gehören. Der eine Dokumentarfilm, den wir zeigen, wird von vielen Kritikern unter die 50 besten Dokumentarfilme der Welt gerechnet. Soweit muss man nicht gehen, aber das zeigt so ein bisschen den Stellenwert auch der gerade cineastischen Werke, die wir da zeigen.
Nun waren die Ereignisse damals 78, 79 ganz, ganz grundlegende Veränderungen. Trotzdem, wir haben am Anfang unseres Gesprächs schon den Bogen geschlagen von der Vergangenheit zur Gegenwart. Schlagen Sie den jetzt auch in diesen Tagen bei Ihrer Retrospektive? Also wird auch die Bedeutung der Proteste der vergangenen Woche sehr hoch gehängt?
Die Bilder sind alle so komplex. Das sagte gestern auch bei so einer kleinen Auftaktveranstaltung der Filmemacher Safarian, den wir dann per Faceline zuschalten mussten. Er sagte, die öffnen sich jeweils automatisch der Gegenwart. Man projiziert in solche Massenbewegungen automatisch immer das Gegenwärtige hinein. Und das hat jeder Zuschauer, jede Zuschauerin auch im Kopf. Bei den Spielfilmen, die heute Abend starten, wird man sehen, ob da eher der cineastische Blick dann im Vordergrund steht oder ob dann doch eher das Dokumentarische direkt in so einen Echoraum gestellt wird.
Revolution der Bilder. Bis Sonntag läuft in Köln die Filmreihe zu 40 Jahre islamische Revolution in Iran. Das war der Kurator Armin Fasanefar. München, so formulierten es die Nationalsozialisten selbst, München sei die Hauptstadt der Bewegung. Diesen Ehrentitel verlieh man sogar 1935 offiziell der bayerischen Metropole. Womöglich als eine Art Kompensation, denn eine Hauptstadt im eigentlichen Sinne gab es mit Berlin ja bereits. Münchens besondere nationalsozialistische Vergangenheit, die ist immerwährendes Thema, der Name besagt es, im NS-Dokumentationszentrum in der Münchner Innenstadt. Jetzt wagt man sich dort an einen explizit künstlerischen Kommentar zur historischen Dauerausstellung. Der Titel dieser Wechselausstellung, Tell Me About Yesterday Tomorrow, wobei das Gestern, das Yesterday, durchgestrichen ist. Mehr als 30 internationale Künstlerinnen und Künstler sind vertreten mit Arbeiten, die sich mit der NS-Vergangenheit auseinandersetzen oder den aktuellen Schatten dieser Vergangenheit. Christian Gampert berichtet.
Schon im Foyer begegnet man einem großen Kitschbild des kanadischen Künstlers Kent Monkman. Es heißt Die Sintflut und zeigt im Stil des Fotorealismus einen Transvestiten in High Heels, der seine beiden verzweifelten Kinder auf einen Felsen zu ziehen versucht. Die Hauptfigur ist, so erfahren wir, ein magisch begabter Angehöriger des dritten Geschlechts, der als indianischer Widerständler gegen den weißen Kolonialismus seine Kinder aber nicht vor dem Wasser, sondern vor der herannahenden Siedlerflut retten will. Das mag man nun künstlerisch gelungen finden oder nicht, als Entrée für die ständige Ausstellung eines NS-Museums ist das denkbar ungeeignet. Denn es führt weg von historischer Ernsthaftigkeit und hin zur Beliebigkeit, wie sie im späteren Parcours besonders bei der Konzept- und Videokunst zu beobachten ist. Thematisch hangelt man sich in München vom Krieg gegen amerikanische Ureinwohner über die Auswirkungen des französischen Kolonialismus hin zur Gastarbeitergeneration der 1970er Jahre, zur heutigen Migration, aktuellen rechtsradikalen Anschlägen und zur Plattenbauherkunft der NSU-Mitglieder. Alles wird in einem großen Nazitopf verrührt. Direktorin Mirjam Sadov jedoch glaubt, dass dies den Blick des Publikums weite.
Die Frage, die sich uns stellt, ist natürlich, was passiert jetzt in einer Welt, in der Rassismus, Antisemitismus, Faschismus auch in Deutschland wieder präsent sind? Welche Zugänge wollen wir finden? Welche Gespräche wollen wir führen? Und da bringen die künstlerischen Positionen eben sozusagen, machen Türen auf.
Es gibt in dieser Ausstellung zwar einige Arbeiten, die sich direkt auf die Nazizeit beziehen. Rosemarie Trockels Frankfurter Engel als Denkmal für die ermordeten Schwulen und Lesben, Gregor Schneider, der Goebbels Geburtshaus entkernt. Aber auch das wirkt aufgesetzt und theatralisch in einem Haus, das ansonsten mit präzisen historischen Fakten den Holocaust beschreibt. Es gibt Werke, die per Video eine düstere Zukunft ausmalen oder subtile heutige Formen der Ausgrenzung thematisieren. Der nigerianische Künstler Emek Okbo baut ironisch eine Schwarzbier-Installation, eine kurdische Künstlerin dokumentiert türkische und deutsche Hassmails. Das ist die postmigrantische Perspektive. Miriam Sadov.
Und dann gibt es sozusagen eine dritte Gruppe von internationalen Positionen, die die Thematik, auch diese Frage, was hat die Welt sozusagen aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt, wie können wir das kontextualisieren, aufnehmen. Themen wie Rassismus in den USA spielen dabei eine Rolle, aber auch autobiografische Geschichten, wie zum Beispiel von Aslan Roysum, der selbst in einem Flüchtlingslager aufgewachsen ist.
Allerdings, das heutige Flüchtlingslager öffnet sich nach Europa, während das Lager im französischen Drancy, dessen modernistische Architektur der Künstler Leon Kahane in einem Video abtastet, in den 1940er Jahren nach Auschwitz führte. Die Neigung der Kuratoren, die Leiden heutiger Migranten und aktuelle rechtslastige Bewegungen in einen direkten Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus zu bringen, scheint alarmistisch und übertrieben. Schon in der letzten Ausstellung des NS-Dokumentationszentrums »Die Stadt ohne Juden, Ausländer, Muslime, Flüchtlinge« waren handwerkliche Mängel aufgefallen. Da wurde Thilo Sarrazin neben Paul Schulze Naumburgs »Kunst und Rasse« und die nationalsozialistische Vererbungslehre gestellt. So etwas ist in höchstem Maße unseriös. Bei der Auswahl der Kunstwerke, die der Kurator Nikolaus Schafhausen für »Tell me about yesterday, tomorrow« getätigt hat, kann man leider nur wenig System erkennen. Es handelt sich um ein Sammelsurium von bisweilen gedanklich sehr schlichten Arbeiten, die neben der präzis argumentierenden historischen Dauerausstellung eher störend wirken. Sie sind dort nicht nur ästhetisch, sondern auch politisch fehlplatziert.
Christian Gampert über die neue Ausstellung im Münchner NS-Dokumentationszentrum »Tell me about yesterday, tomorrow«. Und jetzt Doris Schäfer-Noske mit den Kulturmeldungen.
Der Berliner Friedrichstadtpalast, da denken viele an Showgirls und Akrobatik, an DDR-Fernsehen und an Kessel Buntes. Dabei reichen die Ursprünge des Theaters noch länger zurück. Am 29. November 1919, also morgen vor genau 100 Jahren, da gründete Max Reinhardt das große Schauspielhaus, in dem dann etwa die Comedian Harmonists aufgetreten sind. Und aus diesem großen Schauspielhaus ist später der Friedrichstadtpalast hervorgegangen. In der Zeit des Nationalsozialismus mussten Max Reinhardt und der Theatermacher Erik Scharell Deutschland verlassen. Und so will der Friedrichstadtpalast anlässlich seines Jubiläums ein Zeichen für jüdisches Leben in Deutschland setzen. Eine schwarze Fahne an der Fassade zeigt den Davidstern und darunter erinnert die Aufschrift »Jewish Roots since 1919« an die Ursprünge des Theaters. Lange stand ja zu befürchten, dass die Amtsbezeichnung der neuen EU-Kommissarin Maria Gabriel nicht die Kultur im Namen trägt. Von einer Missachtung der Kultur warnte damals der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann. Kulturstaatsministerin Monika Grütters setzte sich ebenfalls für die Namenserweiterung im Sinne der Kultur ein und so ist es jetzt auch gekommen. Maria Gabriel ist EU-Kommissarin für Forschung, Innovation, Bildung, Kultur und Jugend. Der Deutsche Kulturrat begrüßte das nicht nur, sondern er hofft auch, dass sich die Nennung der Kultur im Ressortnamen positiv auf das entsprechende Budget auswirkt. Externe Wirtschaftsprüfer sollen das in finanzielle Schieflage geratene Staatstheater Darmstadt wieder auf Spur bringen. Das hessische Kulturministerium stellt dem Haus dazu ab nächster Woche Berater zur Seite. Die sollen dann eine Analyse liefern und Verbesserungsvorschläge erarbeiten. Und natürlich auch heute wieder das Neueste zum Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden. Da ist heute eine Belohnung von 500.000 Euro ausgesetzt worden für Hinweise auf die Täter oder den Ort, wo sich das Diebesgut befindet. Außerdem wurde die Sonderkommission von 20 auf 40 Mitarbeiter aufgestockt. Bisher gibt es über 200 Hinweise, aber noch keine heiße Spur.
Doris Schäfer-Noske, vielen Dank für die Kulturmeldung. Wer zahlt wie viel? Die Beiträge in den NATO-Gemeinschaftshaushalt. Das ist gleich ein Thema in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Zuvor noch die Nachrichten und davor noch Danke und Tschüss, sagt Maja Elmenreich.